Herzlich willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka, der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparringspartner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit dem spannenden Thema M&A, Insights zu Unternehmenskäufen und Verkäufen, die Sie besser kennen. Für die heutige Folge habe ich mir zwei absolute Top-Experten auf dem Gebiet von Unternehmenskäufen und Verkäufen eingeladen. Sie ist eine deutsche Anwältin in den Niederlanden oder niederländische Anwältin mit Deutschlandfokus, wie man es eben sehen möchte. Jedenfalls komplett zweisprachig und auf M&A-Transaktionen zwischen den Dachländern und den Niederlanden spezialisiert und kennt sich auch bei Restrukturierung bestens aus, wo auch wir uns in einem meiner Mandate als Interimsgeschäftsführer einer mittelständischen Unternehmensgruppe vor Jahren kennen und schätzen gelernt haben. Sie leitet heute den German Desk bei der renommierten niederländischen Wirtschaftskanzlei Buhren. Er ist Rechtsanwalt und Partner der international renommierten deutschen Sozietät Görg und Rechtsexperte bei der Beratung von Finanzinvestoren und Unternehmen im Small- und Mid-Cap-Bereich, wobei der Fokus auf dem Dachmarkt liegt. Er kennt sich unter anderem bestens aus mit dem Aufbau von PE-Strukturen, Management-Buyouts und Unternehmensnachfolgen. Was beide also verbindet, der M&A-Background und die Tätigkeit für Käufer, wie beispielsweise Finanzinvestoren, Strategen, als auch Verkäufer, also wie Finanzinvestoren, Unternehmer, aber auch bei Nachfolgelösungen. Beide kennen sich über das internationale Anwaltsnetzwerk und gemeinsame Mandate. Heute sprechen wir gemeinsam über das spannende Fokusthema, also im Mittelstand, nämlich die Unternehmenskäufe und Verkäufe, übrigens auch im grenzüberschreitenden Umfeld. Und dazu sage ich ganz herzlich willkommen Friederike Henke und Markus Bayer.
Danke, Tobias. Danke für die Einladung.
Ja, toll, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt und unseren Zuhörern ein paar Wissensinsights auf die Ohren mitgibt.
Ja, das wollen wir mal hoffen.
Davon bin ich überzeugt. Von daher, wir haben ja auch in den Vorgesprächen schon jede Menge Erlebnisse ausgetauscht. Von daher bin ich überzeugt, dass unsere Zuhörer heute eine ganze Menge Spaß haben und vor allen Dingen viele spannende Insights mitnehmen und im Anschluss ja auch mit euch Kontakt aufnehmen können, wenn dann noch Fragen aufkommen. Markus, ich würde mit dir anfangen. Wie hat es dich denn eigentlich ins Umfeld der Unternehmenstransaktionen verschlagen? Und was reizt dich denn heute besonders dran?
Ja, also nochmal herzlichen Dank, lieber Tobias, dass wir heute hier sein dürfen. Das ist irgendwie ein ganz spannendes Format. Wie kam ich ins Feld der Unternehmenstransaktionen? Angefangen habe ich im klassischen Gesellschaftsrecht und da genauer bei Gesellschafterstreitigkeiten. Also da, wo es mal so ein bisschen rappelt, also wenn man nicht mehr so gut mit seinen Gesellschaftern übereinkommt, dass man da dann in die Auseinandersetzung geht. Nach einer guten 4 Jahren habe ich mich dann ganz bewusst dafür entschieden, richtig ins M&A zu gehen und da noch mit speziellen Fokus auf Private Equity. Warum? Ich glaube, es gibt keinen Bereich in der juristischen Wirtschaft, wo man mehr und schneller ein besseres Verständnis für ein Unternehmen und wie das funktioniert aufbauen kann. Denn das Tolle an einer Unternehmenstransaktion ist ja, dass man so ein Unternehmen erstmal, je nachdem, ist man Verkäufer oder Käufer, aber jedenfalls kennenlernen muss und verstehen muss, wie das funktioniert. Und das hängt halt, hat man Arbeitsrecht, da hat man Steuerrecht, dann hat man öffentliches Recht, dann guckt man sich an, was da für Immobilien beispielsweise drin sind, was deren Geschäftsmodell ist oder Besonderheiten drin liegen. Und man ist als M&A-Anwalt immer der Schnittpunkt zwischen den ganzen einzelnen Disziplinen und hat da ein relativ schnelles Verständnis, wie so ein Unternehmen funktioniert und versteht dann auch, wie die einzelnen Aspekte miteinander interagieren. Also das Arbeitsrecht mit dem Steuerrecht und entwickelt dann ein wunderbares Bauchgefühl. Mhm. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das wollte ich auch ganz bewusst machen. Dazu kommt noch, dass man im Rahmen von Unternehmenstransaktionen, das konnte ich aus meiner Zeit aus den gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten, dann muss man ja viel verhandeln, immer ein bisschen dialektisch, also sprich gegen den anderen. Das hat man diesen Verhandlungsaspekt, den hat man bei Unternehmenstransaktionen natürlich genauso stark. Nur hier geht es immer darum, dass man ein gemeinsames Ziel findet, und zwar, dass die Transaktion gangbar gemacht wird. Und wenn ich jetzt mal vergleichen müsste, meine Zeit von früher, ich habe da ganz viel gelernt und mitgenommen und ganz viele Aspekte, die ich jetzt weiter verwende, die mich da auch sehr stark geprägt haben. Es macht aber mir persönlich ein bisschen mehr Freude, zu verhandeln, um was gangbar zu machen, sprich die Transaktion fliegen zu lassen, als einfach zu gewinnen in der Gesellschafterstreitigkeit. Weil das immer auch, ja, das ist so bei Streit, da hat man auch destruktive Elemente drin. Und das hat man in den Unternehmenstransaktionen weniger. Das heißt nicht, dass da nicht gestritten wird, aber da geht es immer um die Sache, die Transaktion soll fliegen. Und das reizt mich bis heute.
Stark. Friederike, wie ist es denn bei dir? Was ist für dich ausschlaggebend, dass du dich mit den M&A-Transaktionen beschäftigst und vor allen Dingen auch treu bleibst seit vielen Jahren?
Ja, es ist teilweise parallel und vergleichbar mit dem, was Markus schon erzählt hat, wobei mein Hintergrund ein bisschen anders war. Ich habe am Anfang bei einer relativ kleinen Kanzlei gearbeitet, die viel Insolvenzrecht gemacht hat. Und da habe ich ja auch wirklich so den Anfang von Insolvenzen miterlebt und ich fand das immer sehr bedrückend. Man muss ja auch bedenken, dass das Recht und der Risikofokus, der in unserem Beruf auch eine Rolle spielt, ja sowieso nicht wirklich gut ist für die Seele und naja, also Insolvenzrecht sowieso. Also da habe ich mich relativ schnell von verabschiedet. Zugleich habe ich halt neben dem Gesellschaftsrecht auch lange Jahre noch im Arbeitsrecht beraten. Mhm. Und da fand ich immer die Reorganisationen interessant und die Verhandlungen mit den Gewerkschaften oder mit dem Betriebsrat und das Individualarbeitsrecht dann etwas weniger. Also dann, wenn man einen Arbeitnehmer entlassen musste, wenn es dann um die Details ging, wie viel Urlaubstage jemand noch hat. Tobias, das war auch mal in dem Fall, in dem wir zusammen begleitet haben, war das dann auch tatsächlich der Fall. Also ich fand das dann recht mühsam und auch nicht wirklich konstruktiv. Und was ich halt schön finde im M&A-Bereich ist, und das hat Markus ja eben auch schon erklärt, dass man wirklich den breiten Blickwinkel hat und dass man so ja den Helikopter-View hat über eigentlich das ganze Projekt und ja eben Projektleitung im rechtlichen Bereich dann auch immer ist im M&A-Prozess.
Ja, absolut nachvollziehbar. Markus, kannst du unseren Zuhörern mal ganz kurz so ein bisschen die Spielwiese der Unternehmenskäufe und Verkäufe so im Überblick erläutern? Also wer spielt da beispielsweise aus welchem Grund, mit welchem Ziel überhaupt mit und wer ist denn für wen überhaupt der richtige Partner in Sachen Transaktion?
Das ist eine sehr gute Frage und vor allem eine breite Frage, die ja fast breiter gar nicht geht. Also eigentlich so bunt wie das Leben ist, so unterschiedlich sind auch die Konstellationen in Unternehmenstransaktionen. Das unterscheidet sich, da gibt es so unterschiedliche Spielfelder, es unterscheidet sich in der Größe der Transaktion, in der Struktur der Transaktion. Kauft man was von einem Unternehmer, kauft ein Stratege von einem Unternehmer, möchte sich eine Stratege erweitern, gibt es einen Finanzinvestor, der einen besonderen Fokus jetzt auf irgendeinen Bereich in irgendeine Industrie legen will. Und am Ende des Tages unterscheiden sich auch die beteiligten Personen in diametralen Verhältnissen, kann man nicht sagen, aber die kommen halt alle aus unterschiedlichen Ecken. Der Unternehmer, der sein Lebenswerk am Ende seiner beruflichen Karriere dann in die nächste Generation geben möchte, indem man es quasi an einen Dritten verkauft oder an die Kinder, das kann auch mal eine Lösung sein. Oder der Finanzinvestor, der sich einfach verbreitern will, der natürlich aus einer ganz anderen Welt kommt, eine ganz andere Sicht auf Dinge hat, der ist der Verwalter und der ordnungsgemäße Investor oder Verwalter der Gelder seiner Investoren muss die ordentlich anlegen, damit die auch eine Rendite bringen. Der guckt natürlich anders auf Sachen drauf, wie einer, der sein Unternehmen 40 Jahre geführt hat. Oder ein Stratege, der sich in einem bestimmten Bereich noch erweitern möchte, dann irgendeinen Spezialbereich noch zukaufen möchte. Der hat auch ganz andere Überlegungen und für den sind vielleicht Finanzkennzahlen nicht ganz so wichtig, sondern denen geht es dann eher um Know-how und um die Person, die man quasi mit der Transaktion erwirbt. Und daher gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen und Motivationen für Unternehmenstransaktionen. Ich meine, Unternehmenstransaktionen sind ja faktisch nur die gangbar machen. Das ist ja nur, also nur in Anführungsstrichen, es ist ja nur man überträgt einen Unternehmensgegenstand oder ein Vermögen von A an B. So, und wie das auch so in der normalen Wirtschaft ist, ist ein Kaufvertrag, der in seiner Ausgestaltung und die Motivation, warum man was kauft oder warum man was verkauft, unterschiedlicher nicht sein kann. Mhm. Was das Ganze so ein bisschen verbindet, ist aber, dass man jemanden braucht, der sich damit auskennt. Also was man manchmal sieht, ist dann, dass dann, das hat man ganz oft in kleineren Transaktionen, wo man dann vielleicht auf den vertrauten Berater setzt, der einen die letzten 20 Jahre wunderbar beraten hat in den normalen organisatorischen Fragen, aber der vielleicht nicht zwingend der geeignete Experte ist für den doch spezialisierten Bereich der Unternehmenstransaktionen, wo sich auch Marktüssancen erarbeitet haben und entwickelt haben, die einfach anders sind, als wenn man einfach nur ein Unternehmen normal berät. Das heißt, man braucht in jeder Situation den richtigen Experten. Das aber jetzt mal vorausgesetzt, dass alle Leute ihr Handwerk können, das ist wirklich die Grundvoraussetzung, ist meines Erachtens das Wichtigste, was auch alle Parteien, egal aus welcher Ecke sie kommen, verbindet, ist das Verständnis der Transaktion. Das klingt so ein bisschen banal, aber es ist total wichtig, dass der Berater auch, in meinem Verständnis, natürlich ist man Interessenvertreter und vertritt die Interessen seines Mandanten, aber man muss auch, damit so eine Transaktion funktioniert oder man auch dann positiven Beitrag für das Funktionieren einer Transaktion leistet, man muss auch verstehen, wo drückt denn der Schuh auf der Gegenseite, auf der anderen Seite? Warum ist der denn jetzt hier so zögerlich? Oder warum legt er denn den Fokus da drauf? Vielleicht ist für einen Verkäufer, der sein Lebenswerk verkauft, das total wichtig, dass aber der Standort jetzt noch die nächsten 5 Jahre erhalten wird. Was jetzt für den Finanzinvestor ein wichtiger Punkt sein kann, aber nicht der zwingende Punkt. Der schaut eher drauf, ob die Ertragskraft nachhaltig ist und ob das Geschäft auch in Zukunft in der Form floriert. Er guckt also, richtet den Spotlight auf was anderes. Und der Abgebende, der Verkäufer, der hat natürlich auch seine Interessen und seine Befürchtungen, was damit passiert. Sodass, ich glaube, das verbindende Element in einer Unternehmenstransaktion, was auch die Frage beantwortet, wer der richtige Partner dafür ist, jemand, der sein Geschäft versteht, technisch, das ist mal die Grundvoraussetzung. Und das Zweite, was meines Erachtens ein Erfolgsfaktor ist, ist das Verständnis der Transaktion als Ganzes. Also man muss wirklich die Leute, die am Tisch sitzen, auch verstehen und wissen, wo sie herkommen und sie vor allem da abholen, wo sie gerade stehen. Und das ist bei dem einen an einer anderen Stelle als bei dem anderen. Und dass man da diese Varianz selber mitbringt, das hilft meines Erachtens und auch in meiner Erfahrung nach für die Erfolgsaussichten von so einer Transaktion enorm. Es ist ja trotzdem ein fragiles Gebilde, wo ganz viele Leute dann auch mal zurückscheuen, wenn die eine Stelle nicht ganz funktioniert oder das nicht zur Zufriedenheit beantwortet wurde. Da muss man schon irgendwie Einfühlungsvermögen haben. Ich glaube, man braucht jemanden mit Einfühlungsvermögen und mit Verständnis für die jeweilige Partei.
Ja, sehr schön erklärt. Also das ist auch das, was ich so in der Praxis mitbekomme, dass es vor allen Dingen darum geht, die Menschen abzuholen auf beiden Seiten. Und auch, so wie du gesagt hast, zu verstehen, was wollen beide, wo könnte so ein möglicher gemeinsamer Nenner auch erstmal sein. Früher hat man in der Mathematik immer so schön gesagt, das kleinste gemeinsame Nenner. Also auch da mal zu überlegen, was könnte denn so der Konsens von beiden sein, wo könnten beide sich hinwickeln, um dann auch zu gucken, ist es tatsächlich auch der passende Partner für die Zukunft. Weil das sind ja oftmals Entscheidungen, die du eben nicht jeden Tag triffst und auch nicht mehrmals im Leben, sondern in der Regel vielleicht einmal als Unternehmer im Leben oder vielleicht, wenn du 2, 3 Unternehmen gegründet und verkauft hast, dann vielleicht ein bisschen häufiger, aber ansonsten sind es ja doch Einmalerlebnisse in der Regel, wo auch eine gewisse Nervosität mitspielt, wo auch Ängste mitspielen, wo auch ganz viele Emotionen einfach im Spiel sind.
Absolut.
Ja, und auch der Faktor vom Loslassen dann, ne? In vielen Fällen ist es ja dann auch tatsächlich von Unternehmerseite so ein Baby, vielleicht kein Baby mehr, aber das Loslassen des erwachsenen Unternehmens natürlich auch ein Sprung, wenn es wirklich um die Nachfolge geht, ein Sprung ins neue Leben für den Verkäufer und dergleichen. Und ich denke, aber gut, Markus hat es anders gesagt, aber ich würde so sagen, Markus sprach von Einfühlungsvermögen. Ich denke, es hat auch mit tatsächlich mit Empathie und mit Zuhören zu tun und mit Kommunikation und mit allen Parteien sprechen, nicht nur mit dem eigenen, mit der Absolut. Eigenen Front sozusagen, aber auch mit der anderen Seite. Aber gut, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Das hatten wir ja schon, das Zwischenmenschliche besprechen wir ja gleich nochmal weiter im Detail.
Wenn wir jetzt mal anschauen, es gibt ja einen Haufen Begrifflichkeiten, ja, die so rumschwirren. Und ich würde die ganz gerne mal so ein bisschen entwirren, dass der ein oder andere Zuhörer, es sind ja vorwiegend Geschäftsführer und Unternehmer, die sich vielleicht auch fragen, so, was steckt denn eigentlich so hinter den häufigsten Fachvokabeln, die da so um sich geworfen werden? Könnt ihr so ein paar Vokabeln, die ich euch mal an die Hand geben möchte, vielleicht einfach mal einfach ausgedrückt übersetzen in einer schnellen Antwort, sodass unsere Zuhörer auch eine Chance haben, dieses ganze Thema Unternehmenskäufe und Verkäufe ein bisschen zu verstehen. Der erste Begriff, den ich habe, der ist Distressed M&A. Wer kann mir denn den schnell mal beantworten, so dass es auch jeder Zuhörer versteht?
Es geht da, ich?
Genau. Ja, ich mache. Okay. Distressed M&A ist eigentlich, ganz kurz gesagt, der Verkauf eines Unternehmens, das sich in finanziellen Schwierigkeiten befindet.
Mhm. Private Equity.
Da mache ich gerade weiter. Private Equity, wie eben schon mal kurz erläutert, ist die Anlage von Geldern von Investoren durch ein Private Equity Fund, also eine Anlageform.
Also auf Deutsch, es verwaltet jemand das Geld eines oder mehrerer anderer und kauft dafür zum Beispiel Unternehmen ein, die Absolut. Dann eine bestimmte Renditeerwartung erzielen sollen. Ne?
Genau.
Und das ist
Ziel,
dann
mit dem Ziel, dass man entweder aus dem Unternehmen dann eine Rendite generiert für die Investoren oder dass man das Unternehmen dann nach einer gewissen Zeit wieder weitergibt, wo man vielleicht noch ein paar Weiterentwicklungen drin getroffen hat, dadurch jetzt noch irgendwelche Synergien gehoben hat und das zu einem höheren Kaufpreis verkaufen kann. Immer mit dem Ziel, die dahinterstehenden Investoren und deren Renditeerwartung zu entsprechen bzw. zu betreffen.
Und die DWS 1 Unternehmensbewertung.
Oh, ich wollte eigentlich noch was ergänzen zum Private Equity vielleicht. Ich wollte noch ergänzen, dass Private Equity, also der Begriff Private, kommt eigentlich davon, dass es nicht an der Börse ist. Und bei Börse würde man halt den Begriff Public verwenden. Das wollte ich nur noch hinzufügen.
Ja, super.
IDS1 hast du gerade gesagt. IDS1 Unternehmensbewertung. Das ist vielleicht eher der Begriff von, ist besser für Markus vielleicht.
Ja, gerne.
Weil es ein deutscher Begriff ist.
Genau, faktisch IDW, wofür steht das? Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland. Das ist ein eingetragener Verein der Wirtschaftsprüfer, wie der Name schon sagt. Und das ist eigentlich ein Bewertungsstandard. Also das ist eine Möglichkeit, wie man sich dem Wert eines Unternehmens nähern kann. Eine von vielen, die ist ganz gut standardisiert. Wirtschaftsprüfer schaut sich das Unternehmen an nach diversen Finanzkennzahlen und kommt dann am Ende des Tages zum Bruttounternehmenswert, der dann als Grundlage dienen kann für einen Kaufpreis zum Beispiel. Aber das ist, wie gesagt, nur eine Berechnungsformel. Da gibt es auch noch ganz, ganz unterschiedliche. Und je nachdem, in welchem Umfeld man kauft oder verkauft, werden da auch andere Methoden, Stichwort Multiplikatoren beispielsweise, genutzt.
Prima. Leveraged Buyout, LBO.
Ja, da geht es um den Erwerb eines Unternehmens, bei dem der Kaufpreis ganz oder zum Großteil mit geliehenem Geld finanziert wird.
Mhm. MBA? Ja,
vielleicht noch als Ergänzung, warum macht man das?
Ja.
Vielleicht ist den Zuhörern der Leverage-Effekt bekannt. Ich gehe davon aus, das ist jetzt nicht ganz unbekannt. Sprich, man optimiert die Eigenkapital- Quote. Also je weniger eigenes Geld man in die Hand nehmen muss, um Unternehmen zu kaufen, weil man sich halt fremd finanziert, desto mehr kann man das Eigenkapital dann nutzen für weitere Transaktionen. Also man hat einfach mehr Firepower auf gut Deutsch.
Ja, und in der Regel sollte hoffentlich die Rendite des Unternehmens größer sein als die Fremdkapitalzinsen, sonst macht es keinen Sinn.
Sonst macht es keinen Sinn, genau. Genau, das ist dann der limitierende Faktor dabei.
Genau. MBO, MBI.
Ja, also MB steht für Management Board, also die Geschäftsführung. M steht für Management und BO steht für Buyout und BI steht für Buy-in. Mhm. Und dann geht's drum, wenn die Geschäftsführung Anteile verkauft oder kauft.
Mhm.
Ist auch eine klassische Situation in Unternehmen, wo man entweder Mitarbeiterbeteiligungsprogramme hat oder Managementbeteiligungsprogramme hat, dass die im Rahmen der Transaktion diese mit veräußert. Oder wenn man den klassischen Geschäftsführergesellschafter hat, dass der seine Unternehmen verkauft und damit auch seine Geschäftsführung aus der Rolle der Geschäftsführung heraus verkauft. und dann gegebenenfalls weiter beschäftigt ist als Fremdgeschäftsführer oder einfach ganz rausgeht.
Mhm. NDA, also Non-Disclosure Agreement.
Ja, auf gut Deutsch ist das die Vertraulichkeitserklärung. Mhm. Das ganze Umfeld der Transaktion ist geprägt von Vertrauen. Vertrauen sollte man aber doch irgendwie auch absichern. Und das macht man durch so eine Vertraulichkeitsvereinbarung als Grundlage, dass man überhaupt mal über sein Unternehmen und über seine Besonderheiten im Unternehmen und die Finanzkennzahlen spricht. Die möchte man ja auch nicht auf dem Jahrmarkt irgendwie rausposaunen.
Mhm. Was ist denn
dann? Ja, und es ist halt wichtig. Ja. Und es ist halt wichtig, dass man das zu Beginn der Transaktion abschließt.
Das genau, macht Sinn, dann, bevor ich die ganze Zeit rausgebe.
Ja, klar.
Genau.
Aber auch nicht immer selbstverständlich. Das merkt man vor allen Dingen dann, wenn die Parteien vielleicht nicht ganz so erfahren sind und meinen, man kann auch viele Dinge einfach so rausgeben. Und dann vielleicht auch die technischen Hilfsmittel der Datensicherung auch nicht so gegeben sind. Also sprich, verschlüsselte Datenverkehre, Datenraum etc. Dann wird schnell unlustig.
Ja, im Zweifel genau für den Verkaufenden. Das ist dann immer nicht so schön. Ja. Mhm.
Letter of Intent. Also LOI.
Der LOI ist faktisch ein Angebotsschreiben. Da bekundet quasi ein Bieter gegenüber den Gesellschaftern der Zielgesellschaft: Ich habe mir das mal so angeschaut, was ihr uns zur Verfügung gestellt habt. Das sieht ganz gut aus. Wir würden jetzt uns noch eine Due Diligence, im Rahmen einer Due Diligence noch so ein paar Rahmenparameter anschauen. Und wenn das alles so passt, gehen wir von einem Kaufpreis von X aus. So, und dann kann man den Letter of Intent natürlich noch anreichern mit sogenannten Exklusivitätsklauseln, wo man dann sagt, das ist hier unser Angebot für den Kauf. Bitte rede nicht mit jemand anderen oder wir verbieten dir, wie mit jemand anderen zu reden. Wir sind jetzt in exklusiver Verhandlung oder du darfst nicht einen Kaufvertrag mit jemand anderen abschließen. Das wäre auch noch eine Art der Exklusivität. Mhm. Da gibt es dann unterschiedliche Ausgestaltungen, wie stark man auch als Bieter in dem Prozess ist, wie viel man da verlangen kann.
Okay. Du hast gerade das Wort Due Diligence angesprochen. Da unterscheiden wir ja gerne in Legal und Tax Due Diligence. Beispielsweise. Ja. Kannst du das ganz kurz erklären? Was steckt dahinter?
Ja, das ist faktisch die Unternehmensprüfung. Die gibt's. Der übliche Fall ist die käuferseitige Due Diligence, also dass ein Bieter sich ein Unternehmen anschaut, und zwar in rechtlicher und steuerlicher Hinsicht, und da die Rahmen für ihn wichtigen Rahmenparameter abklopft. Also gehört denn dem Verkäufer, dem Gesellschafter wirklich das Unternehmen, was ich gerade erwerben möchte? Oder gab es da mal in der Vergangenheit irgendwelche Probleme in der Anteilskette, ist das Geschäftsmodell valide oder können hier Kunden abspringen durch die Transaktion? Wie sieht das mit den Mitarbeitern aus? Ist da eine hohe Fluktuation drin? Haben die unwirksame Klauseln? Und wenn ja, wie gefährlich sind unwirksame Klauseln in den Arbeitsverträgen? Mhm. Und steuerlich natürlich auch, wie ist das Unternehmen steuerlich aufgestellt? Wir haben jetzt nicht nur ein Unternehmen, sondern eine Unternehmensgruppe hat, dann hat man auch ganz oft Beziehungen, also nicht ganz oft, sondern eigentlich immer Beziehungen zwischen den Gesellschaften untereinander, die auch, wir wissen, wie kompliziert Steuerrecht ist, steuerliche Effekte haben können. Und das schaut man sich dann an und gibt dann dem Bieter, das wird also Legal und Tax, machen regelmäßig Rechtsanwälte, Tax machen wir jetzt beispielsweise auch, das machen manche dann nicht, geben dann dem Bieter einen sogenannten Due Diligence Report, wo dann eine Gewichtung der Risiken drin ist mit etwaigen Handlungsempfehlungen, die dann da lauten können, ja, das musst du nochmal über eine Garantie absichern oder über eine Freistellung im Kaufvertrag und hier solltest du vielleicht über eine Kaufpreisanpassung nachdenken oder das und das jedenfalls im Nachgang der Transaktion dann wieder in Ordnung bringen.
Okay, prima. Könnt ihr mal was zum Thema Carve-Out sagen? Ganz kurz auf den Punkt.
Ja, ganz kurz auf den Punkt. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Part. Ich bin ein bisschen kürzer in den Ausführungen, aber Markus kann ja gleich gerne nochmal ergänzen. Ja, dabei geht es um die Ausgliederung eines Teils eines Unternehmens. Also ein Teil des Unternehmens wird von der Transaktion ausgenommen. Entweder wird das im Vorfeld gemacht, also meistens eigentlich im Vorfeld gemacht. Es kann aber auch im Nachgang passieren, weil der Verkäufer diesen Teil des Unternehmens behalten möchte oder der Käufer den Teil des Unternehmens nicht haben möchte.
Also klassisch auch Geschäftsbereiche, die man ausgliedert, ne? Also kann oder aus dem Geschäftsmodell bestimmte Dinge rauslöst, beispielsweise, um es für unser Unternehmer vielleicht auch nochmal verständlich zu machen. Genau. Asset or Share Deal?
das ist jetzt, ich kann es auch gerne ergänzen oder kann es auch gerne sagen, Friederike. Faktisch ist es nur eine Art und Weise, wie die Unternehmenstransaktion stattfindet. Ein Share Deal, da kauft man das Unternehmen selber, und zwar indem man die Geschäftsanteile an dem Unternehmen erwirbt. Mhm. Und ein Asset Deal ist, man kauft die Vermögensgegenstände aus dem Unternehmen, also quasi das gesamte Betriebsvermögen. Auf gut Deutsch, jeden Schreibtisch, jedes Patent, jede Marke, jede Kundenbeziehung, die dann aber noch einzelvertraglich übertragen werden muss. Und im deutschen Recht ist es so, die Mitarbeiter würden dann im sogenannten Betriebsübergang auch alle mit rüberschwappen in das neue Unternehmen. Also das eine Mal kauft man die einzelnen Unternehmensbestandteile und das andere Mal im Share Deal kauft man die Geschäftsanteile und quasi damit die juristische Person selber.
Ja. Wobei du dir wahrscheinlich vorstellen kannst und der Zuhörer auch, dass aus rechtlicher Sicht der Asset Deal etwas komplizierter ist und der Share Deal, da werden nur Anteile übertragen und alles, was das dazugehört, das gehört dazu und da kann es dann eben im Nachgang so sein, dass man noch sieht, oh, das gehört ja auch zu mir, zu meinem neuen Unternehmen.
Also rechtlich ist es vielleicht nicht schwieriger, aber es ist halt in der Umsetzung dann schwieriger, weil man dann sich wirklich vorstellen muss, dass neben einer Kundenbeziehung, bei einem Asset Deal hat vorher das Unternehmen einen Kunden A gehabt und jetzt gibt es das Unternehmen ja nicht mehr in der Form, sondern jetzt hat ein anderer, jetzt gibt es einen anderen Spieler und der muss natürlich an den Kunden A herantreten und sagen, ich mache das jetzt genauso weiter, willst du mit mir weitermachen? Also das ist dann immer eine einzelvertragliche Änderung, die da stattfinden muss. Ist für den Juristen jetzt in der Umsetzung, also in der Transaktionsdokumentation, nicht wirklich komplizierter, aber in der Umsetzung sind dann doch noch ein paar Technikalitäten vielleicht untertrieben, aber ein paar mehr Sachen zu.
Wenn wir gerade dabei sind, da gibt es ein Thema, nämlich die Change of Control Klausel. Könnt ihr uns dazu kurz was sagen?
Ja, das ist im Zuge der Due Diligence, was wir ja eben schon besprochen haben, ist das, was das ausführlich geprüft wird bei den Handelsverträgen, die das Zielunternehmen, also das Unternehmen, das verkauft wird, geschlossen hat. Da sind in den Handelsverträgen sind häufig Klauseln aufgenommen, die bestimmen, dass wenn die Kontrolle über dieses Target, dieses Zielunternehmen sich ändert, der Vertragspartner zu informieren ist, oder dass ein Kontrollwechsel dazu führt, dass der Vertragspartner diesen Kontrollwechsel genehmigen muss. Und im schlimmsten Fall kann es auch mal so sein, dass ein Kontrollwechsel dazu führt, dass ein Vertrag direkt endet. Und das ist dann natürlich vor allem schwierig, wenn es wirklich um wesentliche Verträge geht, die fürs Zielunternehmen schwere Konsequenzen haben kann, wenn die enden. Und deswegen ist es wichtig, dass man eben im Zuge der Due Diligence wirklich die ganzen Handelsverträge identifiziert, die so eine Change of Control Klausel beinhalten.
Kann ja auch die Geschäftsführung beinhalten, also auch die Organe selber, die können ja auch eine Change-of-Control-Klausel beispielsweise haben in den Verträgen.
Ja, das hat man, also das hatte ich jetzt persönlich noch nicht gesehen, ist aber auch nicht auszuschließen. Wo man es relativ oft noch sieht, ist auch bei Finanzierungsverträgen. Mhm. Warum ist auch klar, eine finanzierende Bank will natürlich auch wissen, man finanziert das Unternehmen A, weil da die Gesellschafter B, C und D dran sind. Und jetzt B, C und D auf einmal weg sind, die da auch natürlich, was weiß ich, Know-how reingeben, die da noch irgendwie auch noch ihre Stakes drin haben, dann hat das natürlich für die Bank eine Bedeutung. Sodass man auch im Rahmen der Transaktion dann drüber nachdenken muss, auf der Käuferseite, okay, hier wird jetzt halt das eine Darlehen Zurückzahlung fällig durch die Transaktion. Das muss ich jetzt im Rahmen der Finanzierung der Transaktion auch noch mit berücksichtigen als Bieter. Also das hat schon dann direkten Einfluss auf die Transaktionsstruktur und irgendwelche Parameter da dabei.
Jetzt hast du gerade ein Stichwort genannt, das Thema Bieter. Also gerade im Insolvenzbereich hast du das Thema ja häufiger, dass es um sogenannte Bieterverfahren geht. Kannst du uns ganz kurz erklären, unseren Zuhörern, was damit gemeint ist und was der Unterschied ist vielleicht zu normalen Verkäufen?
Also es gibt es eigentlich nicht nur im Insolvenzbereich, sondern das ist eigentlich ein ganz übliche Möglichkeit, an den Markt heranzutreten, und zwar in einem Bieterverfahren oder Bietungsverfahren, unterschiedliche Begriffe dazu. Mhm. Da wird der Verkäufer stellt sein Unternehmen quasi auf den Markt, oftmals über sogenannte Corporate Finance Berater, die dann in einem strukturierten Prozess diverse potenzielle Interessenten ansprechen, die alle gleichzeitig sich das Unternehmen anschauen können und dann in dem sogenannten strukturierten Prozess nach einem Zeitraum X dann sagen können, wollen wir nicht, wollen wir uns weiter anschauen. So, zu was führt das? Zu mehr Wettbewerb auf der Bieterseite und dadurch halt auch in der Idealform zu einem höheren Kaufpreis oder und, kann man beides kombinieren, zu für den Verkäufer angenehmeren Verkaufsbedingungen, also das, wo die, wo die Garantien vielleicht ein bisschen entspannter verhandelt werden, wo man da auf, als Bieterseite, man will sich ja auch nicht ins Ausschießen, wenn man interessiert ist an dem Unternehmen, da möchte man vielleicht dann auch nicht einen zu harten Maßstab anlegen an den Kaufvertrag, bietet vielleicht auch noch ein paar Euro mehr in der Hoffnung, dass man der Höchstbietende ist und das beste Gesamtpaket präsentiert.
Super, danke dir. Friederike, aus deiner Erfahrung mal den Themenwechsel noch zu bringen. Welche Aspekte sind denn gerade im grenzüberschreitenden Transaktionsgeschäft besonders zu beachten? Also wo lauern beispielsweise verborgene oder auch nicht selten teure Fallstricke? Und vielleicht kannst du uns da auch so ein paar Praxisbeispiele nennen, dass unsere Zuhörer so eine Idee davon kriegen können, warum es eben auch verdammt wichtig ist, sich professionelle Expertise an die Seite zu holen in so einem Fall.
Ja, gerne. Ja, zuallererst auf Vorbereitung ist wichtig. Das ist das A und O, wenn man im grenzüberschreitenden Transaktionsgeschäft tätig sein will oder über die Grenze was kaufen will. Man braucht einen Berater, der den Markt kennt, der das Recht kennt. Das hatte Markus ja vorhin auch schon angesprochen. Und in dem Sinne ist es nicht unbedingt ganz anders als im innerdeutschen oder im Dachbereich, dass man verstanden werden muss und das Unternehmen verstanden werden muss. Wenn es um Fallstricke geht, also da kann ich dann aus niederländischer Sicht natürlich vor allem auch viel erzählen. In der Vorbereitung hatten Markus und ich auch noch drüber geredet. Arbeitnehmerschutz ist in Niederlanden wirklich weitaus stärker als in Deutschland. Das ist ein Thema, das ich häufig wieder immer wieder sehe bei deutschen Unternehmen, die in Niederlanden tätig sind, die eigentlich ihren deutschen arbeitsrechtlichen Begriff ins Niederländische übersetzen und dann doch Überraschungen vorfinden. Also im europäischen Vergleich ist Niederlande so Belgien, Frankreich und dann kommen Niederlande, wenn es um Arbeitnehmerschutz geht. Ne?
Ja.
Was anderes, was auch immer wieder zu Überraschungen führen kann, ist, dass hier in Niederlanden Geschäftsführer auch eine Gesellschaft sein kann. In Deutschland kann das ja wirklich nur eine natürliche Person sein und hier in Niederlanden kann eine Gesellschaft auch Geschäftsführerin sein. Und in Konzernen sieht man häufig, dass eine Gesellschaft eine Gesellschafterin, die Gesellschafterin die zugleich auch Geschäftsführerin ist und dass das eigentlich die ganze Kette hochgeht, wenn das eine größere Unternehmensgruppe ist. Und das kann letztlich dazu führen, dass die ganze Haftung ganz anders geregelt ist, dadurch, dass es eben auch eine ausländische Gesellschaft sein kann, die Geschäftsführerin einer niederländischen Gesellschaft ist, wodurch dann nicht nur das Recht der Niederlande mit reinfließt, sondern im Zweifelsfall eben auch wieder ein anderes Recht im internationalen Umfeld. Noch was anderes, was jetzt nicht so besonders niederländisch ist, ist jetzt im Zuge der letzten europäischen Bestrebungen eigentlich Technologien, die europäisch sind, in Europa zu behalten und nicht einen Ausverkauf an China zu machen.
Ja, genau.
Das ist ja wirklich eine Bestrebung, die vor allem auch durch Deutschland und Frankreich vorangetrieben worden ist und in ganz Europa jetzt zu neuen außenwirtschaftlichen Investitionsbeschränkungen geführt hat, die jetzt hier in Niederlanden wirklich, wirklich ganz neu sind und auch in anderen europäischen Ländern ganz neu sind, dass diese Meldungspflichten eben sehr unterschiedlich sind zwischen den Ländern. Also die in Niederlanden sind weniger weit, wobei ich jetzt letztens mit einem italienischen Kollegen gesprochen habe, also auch Anwalt, der mir dann erzählte, dass in Italien die Investitionskontrolle auch für die Lebensmittelindustrie gilt. Also wenn man Nutella kaufen wollen würde, dann würde das eben auch meldungspflichtig sein. Jetzt mal abgesehen davon, dass Nutella natürlich ein großes Unternehmen ist. Also es ging jetzt mehr darum, das Beispiel eben zu nennen. Und hier in Niederlanden ist es eben noch was ganz Neues. Wir haben jetzt mehrere solcher Fälle oder Transaktionen, in denen das eine Rolle spielt, aber es ist noch alles sehr neues Recht und deswegen alles sehr
Das ist so ein bisschen auch Zeichen.
Unvorhersehbar.
Absolut. Verändert sich sicherlich viel. Ja. Also vor allen Dingen, du sagst, Arbeitnehmerschutz ist ein Thema, aber auch Geschäftsführung, Haftungsthemen spielen da eine ganz große Rolle, wo man einfach ein bisschen aufpassen sollte und dann einfach die Expertise mit einholen und sich rechtlich dahingehend beraten lassen und sagen, was sind denn spezifisch von Land zu Land oder zwischen den Ländern quasi Risiken, die vielleicht gar nicht so offensichtlich sind. Ne?
Genau.
Markus, was sind denn für dich, du hast vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, die zwischenmenschlichen Erfolgsfaktoren im Zusammenspiel von M&A-Experte, aber auch eben Entscheider auf Mandantenseite?
Ja, ich glaube, das kann man kurz machen. Kommunikation als großer Oberbegriff, also eine direkte Kommunikation und eine Transparenz. Also, dass man auch die Themen beim Namen nennt und dass man ja, kommuniziert. Und also ich glaube, es ist so ein bisschen eine Ansatzfrage. Also ich glaube, es ist wenig damit getan, wenn man einfach als Berater seinen Mandanten einen Bericht hinlegt und sagt, haben wir gemacht, jetzt entscheide du. Sondern da muss man im Zweifel auch mal dazu sprechen und da muss man auch eine gewisse Einordnung treffen und dann auch ein Gefühl vom Gegenüber abholen, okay, wo drückt es denn gerade bei ihm was oder beim Mandanten? Was ist jetzt für ihn wichtig und zu verstehen, und da ist wieder dieses Verständnis, zu verstehen, welchen Impact das auf diese Transaktion hat. Ich glaube, Kommunikation, das ist wie fast überall der Dreh- und Angelpunkt.
Friederike, wenn du jetzt an die zwischenmenschliche Dynamik gerade im internationalen Kontext denkst, worauf glaubst du denn, gilt es bei Verhandlungen unbedingt zu achten auf Käufer- und Verkäuferseite? Vielleicht kannst du so an ein paar Praxisbeispielen auch ein bisschen was erläutern.
Ja, im internationalen Kontext hat man ja nochmal, also obendrauf auf das, was Markus gerade erläutert hat, diesen Faktor von Lost in Translation, also die Eigenheiten der Kulturen. Ja. Bei Verhandlungen, ja, wenn man halt, ne, in einen Raum kommt, in dem man eigentlich dann den ganzen Tag sich so aufhält, dann wird man wahrscheinlich schon noch ein bisschen über die Anreise reden und über das Wetter, wobei mir da häufig auffällt, dass Deutsche da wirklich nicht so scharf auf diesen Chit-Chat sind und direkt ans Eingemachte wollen. Und das kann halt bei Verhandlungen schon anecken, diese Direktheit und dieses Bedürfnis, direkt auf den Punkt zu kommen. Und im Zuge dieser Internationalisierung sieht man halt auch bei Anwaltskanzleien, dass sie häufig Länder-Desks oder Regional-Desks aufbauen. Also unsere Kanzleien, Görg und Büren, die haben das eben auch. Dabei haben wir eben neben der Expertise auch genau den Punkt der unterschiedlichen kulturellen Prägung und den Usancen, so wie Markus das im Vorfeld in der Vorbereitung genannt hat, des jeweiligen Wirtschaftsraums wird dabei halt Rechnung getragen. Bei uns in der Kanzlei haben wir dann halt China und Japan und Spanien, Lateinamerika und eben den German Desk, den ich ja leite, oder den Dach Desk. Und für mich in meiner Praxis sehe ich da halt häufig im Verhältnis Deutschland-Niederlande, dass man davon ausgeht, ja, das ist ja eh alles das Gleiche, aber gerade diese kleinen Unterschiede, die es zwischen den beiden Ländern schon gibt, da entsteht halt schon die Problematik. Also in Deutschland ist ein Wort ein Wort und in den Niederlanden wird wirklich viel und gerne nachverhandelt. Deswegen sind die Niederländer auch so gute so aktiv. Und Deutsche planen sehr, sehr voraus. Und sind auch immer wirklich gut vorbereitet, was für mich die Arbeit sehr angenehm macht. Niederländer, die lassen sich halt oft da so treiben und go with the flow sozusagen. Das führt halt schon häufig dazu, dass es eine Konfrontation in einem Verfahren
gibt. Das kann ich nur bestätigen. Also wir haben bei uns bei Görg haben wir auch unterschiedliche ausländische Desks, dass man quasi in Ostasien einen Schwerpunkt hat, ein bisschen USA, ein bisschen Frankreich, Niederlande haben wir auch. Diverse Regionen abgedeckt, will ich jetzt gar nicht alle aufzählen, aber in der Tat ist es schon auch wieder neben dem Rechtlichen das Wichtige, dass man die kulturellen Aspekte dann irgendwie auch versteht und irgendwie schätzt. Also das hat sich ja auch jahrelang oder jahrhundertelang irgendwo in einem anderen Kulturkreis oder auch im benachbarten Kulturkreis vielleicht ein bisschen unterschiedlich entwickelt, als es bei uns der Fall ist. Und die Zwischentöne machen es dann halt dann doch aus.
Ja, spannender Aspekt auf jeden Fall. Was mir in dem Fall gerade noch einfällt, Markus, an dich die Frage, was sind deiner Erfahrung nach auch die häufigsten Streitigkeiten, also die zum Beispiel nach Abschluss des Kaufvertrages, also diese Post-M&A-Streitigkeiten gibt, und wie kann man da Lösungen, beziehungsweise was für Fallstricke kann man vielleicht auch proaktiv vermeiden, gerade aus dem Kontext raus?
Ja, also sagen wir so, im Rahmen der Transaktion selber, da gibt es diverse Diskussions- und Streitpotenzial. Das ist aber, würde ich jetzt alles mal unter dem großen Punkt Verhandlungen der Transaktion fassen. Post-M&A-Streitigkeiten, die will natürlich keiner haben. Deswegen, vielleicht um das Ergebnis vorwegzunehmen, wie kann man dem begegnen? Abschließend wird man dem nicht begegnen können. Aber man kann denen insoweit begegnen, als dass man so klar und deutlich und eindeutig die Vertragsdokumentation hat. Und da dann alle möglichen Aspekte mit abklärt. Wo es dann Streitigkeiten geben kann, also sie können immer passieren. Oftmals kommen die aus einer unerwarteten Ecke, und zwar, wenn sich irgendein Sachverhalt auftut, an den weder der Bieter noch der Käufer noch der Verkäufer gedacht hat. Oder dann im schlimmsten Fall der eine dran gedacht hat, aber bewusst nichts gesagt hat und man deswegen dazu keine Regelung getroffen hat. Das ist dann natürlich immer nicht so schön, muss man aber auch sagen, bisher haben wir da, das kommt immer mal wieder vor, aber wenn man eine ordentliche Due Diligence macht und der Mandant auch bereit ist, sich das Unternehmen ordentlich anzuschauen und man auch kommuniziert, dann kriegt man schon relativ viel mit. Also am Ende des Tages stehen hinter den Unternehmen doch dann auch Akteure und Menschen und es menschelt dann ab einer gewissen Stelle dann auch, sodass man dann auch irgendwie ein Gefühl dafür entwickelt. Das heißt nicht, dass das immer verbindlich ist, ob man da vielleicht nochmal nachfassen sollte oder da nochmal nachbohren sollte, ob da sich noch ein Sachverhalt verbirgt oder nicht. Also sich vorher das Unternehmen ordentlich anschauen und die Verkäufer mit denen gut ins Gespräch gehen, das kann potenzielle Streitigkeiten vermeiden, kann sie aber nicht ausschließen. Und natürlich eine gut gemachte, eindeutige Vertragsdokumentation.
Was in dem Zusammenhang vielleicht auch ganz wichtig ist zu erwähnen, dass man den Parteien auch beiden klar macht, egal was passiert, es werden immer Dinge auftauchen, die vorher nicht so in Gänze bekannt waren oder die vielleicht auch anders interpretiert worden sind. Das spielt ja auch noch eine große Rolle noch, gerade wenn man im interkulturellen Kontext unterwegs ist, kann ja durchaus vieles auch Interpretationsspielraum sein und dass man darauf vielleicht auch bewusst vorher jede Partei darauf hinweist und ganz bewusst auch so das Bewusstsein an sich schärft, dass sowas kommen kann und dass man vorher auch Spielregeln festlegt, wie man damit umgehen will. Ja, dass eben keine Partei einfach den Raum verlässt und sagt nach dem Motto, das war's jetzt, sondern sagt, hey, wenn da irgendwas auftaucht, wie gehen wir da professionell mit um? Und je besser ich das vorher kläre, desto einfacher ist es ja, so einen Konflikt auch zu lösen, der in der Regel ja immer Lösungswege hat.
Ja, absolut. Es ist auch Das ist auch eine Standardklausel, die, glaube ich, also ungefähr in jedem SBA, Unternehmenskaufvertrag steht. Aber das nochmal tatsächlich mit dem jeweiligen Mandanten zu besprechen, ist, denke ich, eine gute Lösung oder eine gute Herangehensweise, insbesondere in dem Fall, in dem es denn dann so weit ist. Aber das ist dann eher der Tipp für den Berater.
Genau, vielleicht da noch in Ergänzung so eine Klausel, man kann das Leben nicht komplett in den Vertrag gießen. Da sollte es immer dann auch noch Regularien geben, wie man in Situationen umgeht, die nicht bekannt sind. Aber auch wieder, um vielleicht den Bogen zu schließen oder zu schlagen zu vorhin, je erfahrener der Experte ist, der da involviert ist, desto besser kennt er das Spielfeld, desto besser kennt er Fallstricke im internationalen, im kulturellen, im technischen und vielleicht auch in dem Bereich, wo das Unternehmen tätig ist, also mit Industrieexpertise, Je mehr Visibilität der Berater und auch vielleicht auch der Käufer auf das Spielfeld hat, desto weniger Potenzial hat es natürlich, dass es zu Streitigkeiten führt, weil man es halt frühzeitig erkennt oder frühzeitig das Spotlight in eine gewisse Richtung lenkt.
Ein gutes Stichwort. Was würdet denn aus eurer Erfahrung sagen, was sind so die häufigsten Haftungsrisiken, also vielleicht auf Käufer, aber genauso auf Verkäuferseite? Also wo sind wirklich absolute Fallen, wo man sagt, da tappt man gerne mal rein?
Ich würde sagen, Rententhematik. Ich habe nicht viel Prozesserfahrung, aber einer der ersten Fälle, den ich in der Anfangszeit betreut habe, also in Niederlanden muss man am Anfang der Laufbahn, das ist vorgegeben von der Anwaltschaft, muss man eine X-Anzahl Verfahren vor Gericht geführt haben. Und das hier war eins davon, das ich führen durfte. Da ging es um ein Rentenloch beim Target-Unternehmen und da ging es darum, welche Ansprüche bei dem Kauf übergegangen sind und wer für dieses Rentenloch haftet. Und das war inhaltlich wirklich eine juristisch gesehen eine unglaublich spannende, interessante Sache, aber für die Parteien war es nicht nur für die Anwaltskosten teuer, aber es war einfach ein langwieriges Verfahren und letztlich nicht sonderlich konstruktiv darüber ein Gerichtsverfahren zu führen, aber es war irgendwie die einzige Lösung in diesem Fall. Das andere, was jetzt so aktuell meines Erachtens zu einem Haftungsrisiko führen kann, sind Nachhaltigkeitsthemen. Dadurch, dass es so viel neue Gesetzgebung gibt, national, international, da muss man erstmal sehen, wie sich das alles entwickelt. Und diese Unsicherheit, die birgt natürlich auch Haftungsrisiken. Und dann vielleicht noch zu Versicherungen und dergleichen. Also jetzt in den letzten Jahren hat sich die W&I Insurance, die Versicherung für Garantien und Freistellungen, etabliert. Aber da muss man eben auch bedenken, dass wenn man die abschließt, dass die sicher nicht alle Risiken decken wird.
Mhm. Genau, ist aber ein ganz gutes Instrument, um dann etwaige Haftungsrisiken für beide Parteien natürlich gegen Geld, gegen eine Versicherungsprämie zu mitigieren.
Ja, absolut. Also mir fällt spontan ein, das Thema Garantien und auch Eigentumsübergänge ist sicherlich auch ein Thema, wo ihr vielleicht noch was dazu sagen könnt, gerade was das Thema Haftungsrisiko angeht. Ne? Also wie kann ich das absichern beispielsweise über Garantien?
Ja, also da ist es wieder der normale Transaktionsprozess. Also da ist Vorsorge natürlich das Wichtigste. Man schaut sich das ordentlich im Vorfeld an und man sollte ein Risiko, man sollte nicht blinden Auges in eine Unternehmenstransaktion laufen. Das heißt, man schaut sich schon an, gehören dem Verkäufer die Geschäftsanteile, die ich jetzt erwerben möchte oder nicht. Und wenn man da Fragezeichen hat, dann muss man sich im Vorfeld der Transaktion überlegen, wie könnte man da eine Lösung bauen? Das sollte, also tatsächlich Eigentumsübergang sollte eigentlich nie das Thema sein, weil das ist so das Grundlegende. Man will ja was kaufen. Das sollte man auch sich vorher angeschaut haben, was man da kauft und von wem man das kauft. Von daher ordentliche Due Diligence machen. Und ansonsten hat man klassische Garantien im Kaufvertrag geregelt, wo dann der Verkäufer im Wege eines eigenständigen verschuldensunabhängigen Garantieversprechens sagt, jawohl, ich bin der Eigentümer und ich darf dir das verkaufen. So, wenn er dagegen verstößt, gibt es einen Schadenersatzanspruch. Entweder muss er irgendwie die Geschäftsanteile besorgen und einem übertragen, oder es ist dann halt ein Schadenersatzanspruch in Geld.
Mhm. Ja, also sicherlich ein spannendes Feld. Also kommt wahrscheinlich häufiger vor, als man vielleicht zum ersten Moment denkt. Friederike hat es ja vorhin auch schon gesagt, da wird halt je nach Rechtsgebiet oder nach Ursprungsland des Unternehmens kann es ja auch durchaus mal passieren, dass es unterschiedliche Spielregeln gibt. Und wenn du dann halt nicht lückenlos beweisen kannst, dass das Unternehmen tatsächlich immer zum Beispiel von Generation auf Generation oder von Anteilsübertragung auf Anteilsübertragung tatsächlich übertragen oder vielleicht auch nicht immer notariell beurkundet worden ist, kann sowas halt auch ganz schnell wahrscheinlich auf die Nase fallen.
Ja, das ist auch tatsächlich mir mal passiert. Ich war dabei, im Rahmen einer Vorbereitung eines Verkaufs die Unterlagen zusammenzustellen. Also es war eher früher, eher zu Beginn meiner Laufbahn. Da stellte sich heraus, dass innerhalb des Unternehmens, also es ist eine Unternehmensgruppe gewesen, schon seit einer Weile im Rahmen von Umstrukturierungen Anteile übertragen worden waren. Wobei man dann bedenken muss, dass früher in den Niederlanden diese Anteilsübertragung nicht notariell beglaubigt werden musste. Das war bis 1992 der Fall. Da konnte man das einfach auf einem Bierdeckel machen. Mhm. Ab 1992 brauchte man dafür eine notarielle Beurkundung. Und das war so der Wissensstand des internationalen Unternehmens, dass das in den Niederlanden eben, wie gesagt, auf dem Bierdeckel geht. Im Zuge der Verkaufsvorbereitung dann so 20, 30 Jahre später, stellt sich dann heraus, dass sie das bei Umstrukturierung immer mal wieder so gemacht hatten. Und dann mussten wir diese ganzen Übertragungen eigentlich nochmal so im Nachgang mit einem niederländischen Notar reparieren. Das war recht aufwendig, ehrlich gesagt, da zu schauen, welcher Vertrag noch so mit Schreibmaschine getippt denn jetzt rechtlich gültig war und welcher nicht.
Stelle ich mir auf jeden Fall sehr spannend vor. Ja, aber es ist vielleicht nochmal ein ganz guter Hinweis an alle Zuhörer, rechtzeitig drum kümmern und nicht davon ausgehen, dass alles, was wir so für normal erachten, auch rechtlich tatsächlich immer so einfach gegeben ist. Deswegen auch die rechtliche Expertise einholen, weil dort Fragen gestellt werden, die einem, ich sag mal, als Otto-Normal-Unternehmer sicherlich nicht so schnell einfallen.
Ne? Ja. Ja, absolut. Ja. Also,
Friederike, was ist denn deiner Erfahrung nach verantwortlich für so ein schlagkräftiges M&A-Team, sowohl auf Käufer- als auch Verkäuferseite? Was für Expertisen braucht es denn da speziell?
Mal abgesehen von der Expertise, sowohl beim Käufer als auch beim Verkäufer, Unternehmen ist es wichtig, dass es ein Team hat, das tatsächlich Zeit hat, sich um diesen Verkauf zu kümmern. Also insbesondere, wenn es dann ums Target-Unternehmen geht, wenn da Unterlagen zusammengesucht werden müssen, die relevant sind für die Due Diligence, dann brauchen die Leute dafür Zeit und es muss wirklich ein dedicated Team sein, das sich darum kümmern kann und das nicht ein Nebenher sein. Ja. Naja, und im Idealfall, deswegen ist es auch gut, wenn das Target-Unternehmen, wenn es dann geht, auch tatsächlich vom Verkäufer mit einbezogen ist in die Transaktion. Aber gut, das geht halt nicht immer, wenn nicht bekannt sein soll innerhalb des Target-Unternehmens, dass das Unternehmen verkauft werden soll, dann geht es halt nicht immer, da viele Menschen mit einzubeziehen. Und ansonsten sind eben Corporate Finance Berater, das hatte Markus ja schon angesprochen, sind beim Verkäufer häufig im frühen Stadium mit dabei. Klar sollte dann eben auch sein, was das Ziel des Verkaufs ist und wer der ideale Käufer ist. Weil es geht ja nicht nur um Legal und Tax, es geht ja auch um das ganze Zusammenspiel zwischen den, letztlich, ne, wenn die Transaktion abgeschlossen ist, zwischen dem Käufer und dem Unternehmen, das gekauft wird. Ich hatte eben auch schon angesprochen, die Nachhaltigkeitsthemen, also ESG, Due Diligence kann auch eine Rolle spielen und es gibt dann, ja, je nach Branche und Größe des Unternehmens auch Unternehmen, und Berater, die sich darauf spezialisieren, den Teil zu machen. Also das geht dann vor allem in Branchen, in denen Umweltverschmutzung wirklich eine Rolle spielt, ist das relevant. Mhm. Und am besten funktioniert es eigentlich immer, wenn das ganze Team ganz zu Anfang schon gut gebrieft wird und auch zwischenzeitlich während der Transaktion bei Änderungen dass wirklich alle auf dem gleichen Stand sind. Das kostet zwar Zeit, aber dadurch sind immer alle auf dem Laufenden und kennen auch alle das Ziel der Parteien und der Transaktion.
Also ganz wichtig nochmal zu sagen. Ja, ganz
gut. Es spart aber auch Zeit. Also natürlich auch intern, dass alle gut aufgesetzt sind, führt ja auch dazu, dass man weniger Reibungsverluste hat oder Schnittstellenthematiken. Das ist, glaube ich, eins der größeren Punkte, dass man das halt irgendeine Information in einem, ja, so, ihr müsst euch das vorstellen oder ihr da draußen müsst euch das vorstellen, dass da ganz viele Informationen, Einzelaspekte hin und her wabern im Äther und die müssen ja irgendwie gebündelt werden und dann auch irgendwie an die richtige Person weitergetragen werden. Das ist schon, das stellt man sich so banal vor, aber das ist schon auch, das ist eine Aufgabe. Und vielleicht zum Thema ESG, das sehen wir bei uns in der Praxis auch immer häufiger, zumal die Investorenanforderungen natürlich auch immer nur, also immer stärker ESG-compliant Zukäufe rechtfertigen. Das heißt, wir gucken uns im Rahmen der normalen Erwerbsprozesse auch immer ESG-Themen mit an, einfach weil der Mandant, dann im Wesentlichen ein Private Equity Häuser, weil der natürlich auch von seinen Investoren gehalten ist, das Geld ESG-konform zu platzieren.
Mhm. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst für unsere Zuhörer. Also es geht wirklich darum, du brauchst ein Team aus Rechtsanwälten, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, M&A-Berater, also das Thema Corporate Finance hatten wir vorhin genannt, aber vielleicht auch das Thema Unternehmensberatung dahingehend. Was kann man mit diesem Unternehmen in Zukunft machen? Wo soll es hingehen? Was sind die passenden, nicht nur, ich sag mal, passenden Finanzpartner, sondern vor allen Dingen auch, welche Branchen könnten besonders interessiert sein am Unternehmen. Und du brauchst natürlich auch ein Team intern, ne? Also wo ganz bewusst klar ist, wer kann die Zahlen raussuchen an intern, wer kann was zu dem Geschäftsmodell sagen, wer kann was zu den Märkten sagen beispielsweise, bis hin zu den Nachhaltigkeitsthemen. Ja? Also was war in der Vergangenheit, was ist für die Kunden des verkaufenden Unternehmens wichtig, genauso wie auf der anderen Seite eben, was ist da zum Thema ESG zum Beispiel wichtig zu nennen. Ne? Also ich glaube, das ist eine Komposition aus ganz, ganz vielen Faktoren und für die Unternehmer und Entscheider, die jetzt vielleicht im ersten Moment abgeschreckt sind, sagen, um Gottes Willen, brauche ich da so viele Leute, das kostet einen Haufen Geld. Aus der Erfahrung würde ich mal behaupten, das Geld spielt sich auf jeden Fall wieder ein. Vor allen Dingen dann, weil der Prozess natürlich wesentlich beschleunigt ist und es ja einen Unterschied macht, ob ich 6, 9, 12 oder 15 Monate an so einem Prozess hänge. Und genau das ja ein Thema ist, was ich mit einem verstärkten Beraterteam extrem vereinfachen kann, weil die Prozesse klar sind, jeder kennt seine Rolle, jeder weiß auch genau, was er dem anderen liefern muss, während wenn ich eben nicht so erfahrene Partner drin habe, du hast vorhin gesagt, Markus, der Berater, der seit 20 Jahren dabei ist, der aber keine M&A-Expertise hat und sich in dem speziellen Umfeld auch nicht auskennt, der dann logischerweise auch nicht so zielgerichtet Informationen bereitstellen kann, wie jemand, der es kennt und weiß, alles gleich weiß, Datenraum ist so aufgebaut, muss das liefern in der Form, in dem Dateiformat, in der Art und Weise, damit es hinterher verarbeitet werden kann. Das beschleunigt natürlich enorm den Prozess.
Absolut. Ja.
Wobei man da eben auch als Berater, und da gibt es eben auch Software dafür, die man, und das ist vielleicht auch eine Überleitung zu unserem nächsten Thema schon mal, aber die man jetzt eben auch einsetzen kann, damit man dem Käufer, dem unerfahrenen Käufer helfen kann, was denke ich auch was ist, was wir immer mehr nutzen werden.
Oh, absolut.
Ja, vielleicht noch in Ergänzung, natürlich, also jetzt auch gerichtet an den verkaufswilligen Unternehmer, das ist schon eine enorme Mehrarbeit, die dann neben dem ganzen operativen Geschäft, was man ja sowieso tagtäglich hat, noch dazukommt. Das ist nochmal ein komplett neuer Workstream. Und ja, da ist es nur die richtige, also aus unserer Sicht sowieso, aber auch jetzt mal aus der Vogelperspektive, der richtige Ansatz, sich die Leute dazu zu holen, die das schon ein paar Mal gemacht haben. Denn der seltenste Unternehmer hat mehr als ein Unternehmen verkauft und kennt die einzelnen Marktgegebenheiten und weiß, was er damit zu tun hat. Und es ist verdammt viel Arbeit. Und diese Arbeit, die muss man sich nicht unbedingt selber auflasten, sondern die lieber jemanden geben, der das effizient gestalten kann. Und da hat jedes Zahnrädchen, hat da seine Rolle für das Funktionieren der Transaktion. Also die Transaktionssicherheit wächst natürlich auch mit der Vorbereitung. Das ist so.
Absolut. Jetzt hat Friederike gerade schon ein Stichwort gegeben, wenn wir an das Thema künstliche Intelligenz, KI denken. Wo siehst du denn, Markus, so die zukunftsgerichtete Entwicklung und welche Chancen können daraus durchaus auch erwachsen?
Ja, spannendes Thema. Also vor allem in den letzten 2 Jahren ging es da mit ChatGPT und hat ja angefangen mit DeepL.
Ja, genau.
Wirklich Large Language Models, die dann irgendwie auch verstehen, was man da reinschreibt und da einen guten Kontext zusammenbaut. Und das dann auch noch in eine andere Sprache, in einem geschliffenen Englisch dann irgendwie präsentiert beispielsweise. Schauen wir uns natürlich aus der Kanzleiperspektive auch immer an und sind da auch mit dabei, eigene Lösungen mit zu entwickeln. Ich glaube, wo es früher so Ansatzpunkte gab, war bei Due Diligence insbesondere, dass man quasi auf gut Deutsch oben ganz viele Daten reinkippt und unten eine Auswertung rauskommt. Das funktioniert in unserer Erfahrung noch bedingt gut. Das kommt halt auf die Art und Weise der Transaktion an. Also wenn man jetzt ein Unternehmen kauft, wo halt ganz viele gleichgerichtete Verträge drin sind, dann lassen die sich auch durch eine künstliche Intelligenz gut auswerten, weil man dann eine gleiche Vergleichsbasis hat. Aber wenn man jetzt eine Anzahl, also eine Varianz von unterschiedlichsten Verträgen hat, die in ihrer Ausgestaltung, Zielrichtung, Nebenabreden unterschiedlich sind, dann funktioniert das in unserer Erfahrung noch nicht so gut. Aber das wird, glaube ich, immer stärker kommen, also eine Unterstützung im Rahmen der Due Diligence. Das fängt dabei an, dass der Datenraum gut aufgebaut ist und man dann einfach eine Volltextsuche über sämtliche darin eingestellte Dokumente hat und darüber was finden kann, bis hin zu einer richtigen Auswertung. Wo wir die Entwicklung hingehen sehen, das wird aber auch noch ein gutes Stück dauern, ich komme gleich mal dazu, warum, ist dann bei der Vertragsgestaltung selber, dass man quasi sagt, ich habe zwei Verkäufer und ein Unternehmen und ein Käufer, bitte erstell mir einen Vertrag. So banal ist es dann ja nicht. Also da sind so viele Komplikatoren noch dabei, dass man in die Vertragsautomation, da gibt es ganz gute Ansätze und das wird sich auch sehr stark weiterentwickeln und das wird auch, glaube ich, die Zukunft ein bisschen prägen. Aber da sind wir noch nicht, weil da noch zu viel Komplexität drin steckt. Bietet aber auch enorme Chancen. Also man kommt halt weg von der Schreibmaschine auf gut Deutsch in das neue Zeitalter, in das neue IT-Zeitalter und muss natürlich auch seinen Beratungsansatz dann fokussieren und kann ihn dann auch fokussieren auf ganz spezialisierte Beratung. Also wenn die Groundwork erledigt ist, kann man halt wirklich ganz dezidiert mit Branchenexpertise, mit maßgeschneiderten Lösungen für die Zielgesellschaft oder für die Verkäufer und für die Käufer dann beraten und verhandeln. Also ich glaube, keine Ahnung, das ist jetzt ein Blick in die Glaskugel, wo ist der Rechtsmarkt in 20 Jahren, das weiß keiner. Ich glaube aber schon, dass Automatisierung von Vertragsdokumentation voranschreitet. Und da sind wir jetzt als Kanzlei und jede Kanzlei, also jede, die was auf sich hält, die wird da dran sein, sich damit auseinanderzusetzen, allein um den Anschluss nicht zu verlieren und natürlich auch um die Leistung und die Services für den Mandanten zu verbessern und noch effizienter zu gestalten.
Nimmt natürlich nicht weg, dass in den Verhandlungen, und bin ich mir ganz sicher, Markus, dass du mir da vollkommen zustimmst, das Zwischenmenschliche nicht durch KI ersetzt werden kann.
Absolut.
Ja. Was ich noch absolut erzählen wollte, nette Anekdote. Ich hatte DeepL benutzt und einfach weitergeleitet, was DeepL ausgespuckt hat, mache ich nie wieder, denn in dem Dokument stand der Name meiner Kanzlei und der Name unserer Kanzlei ist von einem ehemaligen Partner, der Herr Buren hieß. Aber das niederländische Wort Buren, also Buren, schreibt man, würde man es auf Deutsch aussprechen, aber auf Niederländisch sprechen wir das Buren aus. Das bedeutet Nachbarn. Und es stand in diesem Dokument, stand überall Nachbarn. Also ne, der Mensch muss dann doch tatsächlich, und ich kriegte dann die Frage zurück, wer wird denn mit Nachbarn gemeint? Und dann musste ich natürlich sehr schmunzeln. Auch da gilt, man muss doch immer selber nochmal prüfen, was denn ausgespuckt wird von DeepL und
Total. Also Verhandlungen ist natürlich dann, es wird sich dann, wenn die Vertragsdokumentation dem Grunde nach da besteht, wird dann sich der Fokus in der Beratung natürlich auf die Verhandlung und auf die Spezifika der Transaktion konzentrieren und da noch tiefer reingehen.
Spannend auf jeden Fall. Bleiben wir auf jeden Fall dran und lassen uns überraschen, was die nächsten Monate und Jahre da auf uns zukommt. Ich glaube, wir können alle gut nachvollziehen, dass es mit Sicherheit und vor allen Dingen eine deutliche Erleichterung bringen wird, eine deutliche Beschleunigung auch im Prozess bringen wird und an vielen Stellen sicherlich auch eine Sicherheit, einen Sicherheitsgewinn bedeutet. Und insofern schauen wir uns einfach mal an, was passiert. Zum Abschluss noch eine Frage an euch. Was war denn persönlich euer skurrilstes oder wegen mir auch schönstes Erlebnis bei einem Unternehmenskauf oder auch Verkauf? Und warum?
Ich denke, ich habe mein skurrilstes, habe ich bereits erzählt. Das war diese Sache, bei der wir bei der Vorbereitung eines Verkaufs festgestellt haben, dass innerhalb einer Unternehmensgruppe Fröhlich über Jahrzehnte hinweg Anteile übertragen worden sind, ohne dass das notariell beglaubigt worden ist. Und naja, man eben davon ausging, dass das, wie man das auf dem Bierdeckel, wie gesagt, gemacht hat, dass das die korrekte Unternehmensstruktur war, die wir dann eben noch repariert haben. Schönstes Erlebnis, die sind eigentlich immer dann, wenn ein Deal direkt Einfluss auf das Leben einer der Parteien hat. Oft ist das ja eher bei einem Verkauf der Fall. Ich habe zweimal einen Verkauf von einer Kita betreut. Das sind ja hier in den Niederlanden eher private Einstellungen. Das ist anders als in Deutschland. Hier wird auch ganz gut Geld mit Kindertagesstätten verdient. Mhm. Und in beiden Fällen war es so, dass das Closing wirklich weitaus persönlicher war als andere Closings für andere Mandanten. Und bei einer der Transaktionen war es dann auch so, und das war wirklich keine einfache Transaktion, die hat sich lange hingezogen, viel Diskussion, viel auch wirklich dieses Loslassen, was wir vorhin auch schon mal besprochen haben, dass die Verkäuferin es doch tatsächlich das Unternehmen loslassen musste. Also die Verkäuferin, die schmiss dann am Ende noch eine Riesenparty und ich war dann auch dazu eingeladen. Da war halt Familie mit dabei, Freunde mit dabei. Und wenn ich da mit Familie und Freunden, die dann wirklich engere Familienmitglieder und Freunde waren, die das natürlich alles direkt mitbekommen haben, diesen ganzen Prozess. Ach, du warst die Anwältin, du hast ihr so super geholfen. Danke, danke. Also das war wirklich ein schönes Erlebnis und wirklich auch ganz anders als das, was ich eigentlich meistens mache.
Ja, absolut. Und Markus, bei dir?
Ich überlege auch gerade, das ist gar nicht so einfach. Also skurrilstes Erlebnis könnte ich jetzt kein konkretes nennen. Ich hatte öfters die Situation, man bekommt im Jurastudium, kriegt man immer ganz witzige Fälle am Anfang des Studiums, wo man denkt, ja, sowas passiert doch in der Welt nicht. Die sind so aus der Luft gegriffen und dann kommt man in die Anwaltschaft und merkt, hoppla, das passiert. Und diesen Moment hatte ich an diversen Stellen, wo man dann einfach denkt, okay, das wahre Leben ist echt wirklich so bunt, wie es auch manchmal in diesen Jurabüchern geschrieben ist, wo man sich einfach gar nicht vorstellen kann, dass sowas passieren kann. Sei es ein Zahlendreher bei der Überweisung des Kaufpreises, wo dann auf einmal 5 Euro fehlen oder so. Ja, was macht man jetzt? Jetzt überweist man noch die 5 Euro, aber alle gucken sich erstmal ganz verdutzt an und denken, okay, jetzt können wir noch nicht vollziehen. Oder sei es da gibt es so viele, mir fällt da kein konkretes ein, aber es gibt immer wieder, wo man sich so dann auch in Videokonferenzen oder in Telefonkonferenzen dann anschaut und denkt, hoppla, das ist jetzt nicht wirklich gerade passiert, womit man aber irgendwie allen umgehen kann. Und bei den schönsten Erlebnissen, da gebe ich Friederike komplett recht, wenn man merkt, dass man seinen Beitrag geleistet hat und dass der angekommen ist, vielleicht ist es irgendwie das. Also wenn man jetzt einem Unternehmer geholfen hat, sein Unternehmen zu verkaufen, der sonst jetzt nicht wirklich mit dem Thema Unternehmenstransaktionen betraut ist. Und man hat ihn dann aber im Rahmen des Prozesses, das ist ja auch ein Lernprozess für den Unternehmer selber,
ja, klar,
dann dazu gebracht, dass er einen guten Kaufpreis erzielen konnte, indem er ihn mal eingebremst hat, indem er ihn mal in die Hand genommen hat, indem man gut verhandelt hat, natürlich dann auch. Wenn man dann merkt, das hat jetzt gut funktioniert und der Käufer und der Verkäufer gucken sich an und haben jetzt eine gemeinsame Zeit zusammen, indem sie noch irgendwie, der eine noch Geschäftsführer ist, aber beide sind irgendwie happy und man hat seinen Beitrag dazu geleistet, dann macht das ganz viel Spaß. Und das hat dann auch eine tolle Genugtuung für die ganze Arbeit, die da drin steckt. Auch wenn jetzt die Verkäufer, wenn man jetzt den Käufer berät und die Verkäuferseite nach der Transaktion zu einem kommt und sich auch nochmal bedankt. Und zwar so intrinsisch bedankt, so danke, dass du auch die Transaktion gangbar gemacht hast. Du hast uns hier und da eine Brücke geschlagen und hast uns erklärt, wo der herkommt. Und da haben wir dann besser verstanden, dass das und irgendwie Kommunikationsdisbalancen ausgeräumt hat. Danke, dass du da bist. Und das macht mir wirklich persönlich sehr viel Freude, dann immer zu sehen, wenn's gut funktioniert und beide irgendwie happy sind. Also das ist schon schön.
Ja.
Kann ich total nachvollziehen. Definitiv. Dann bleibt mir nur abschließend zu sagen, einen ganz herzlichen Dank an euch beiden für den sehr, sehr kurzweiligen und spannenden Austausch heute. Ja, und dann würde ich sagen, auf bald bei der nächsten Transaktion. Ne?
Ja, sehr gerne.
Danke, Tobias. Hat richtig Spaß
Vielen
gemacht.
Dank. Hat Spaß gemacht, euch beide, genau.
Definitiv. Und wer jetzt Lust bekommen hat auf noch mehr erfolgserprobte Tipps für den persönlichen Entscheideralltag, dem empfehle ich, unsere Kanäle auf YouTube, TikTok, Facebook oder Instagram zu abonnieren und vor allen Dingen sich mit uns dreien persönlich zu vernetzen. Deswegen mit motivierenden Grüßen bis zur nächsten Folge. Ich freue mich drauf.